Jetzt gehen wir in die nächste Fragerunde und ich rufe auf Frau Staatsministerin Dr. Merk für das Land Bayern.
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine erste Frage geht an Herrn Präsident Aumüller. Wir haben hier gehört, dass sich eigentlich alle im Grundsatz einig sind, dass das Strafvollzugsgesetz sich bewährt hat. Einige haben sehr wohl jedoch angemerkt, dass es den letzten 30 Jahren und ihrer Entwicklung nicht mehr gerecht wird, sodass es angepasst werden muss, dass es entstaubt werden muss. Sehen Sie jetzt in der Übertragung der Gesetzgebungskompetenz auf die Länder bessere Möglichkeiten und Chancen, die notwendigen Anpassungen und Ergänzungen? Da möchte ich das Jugendstrafvollzugsgesetz noch einmal ansprechen, das meines Erachtens dringend gebraucht wird und vor allen Dingen auch pragmatisch und sachdienlich gebraucht wird, dass dieses schnell und zielgerichtet umgesetzt werden kann. Und die zweite Frage richtet sich an Herrn Lückemann. Wir haben die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Sie haben dazu Stellung genommen, wir haben die praktische Erfahrung mit 30 Jahren Strafvollzugsgesetz, wir haben Leistungen in den Ländern, die weit über das Erforderliche hinausgehen und dennoch wird hier ein Dämon des Schäbigkeitswettlaufs beschrien, der meines Erachtens völlig dahergeholt ist. Es werden Abschaffungen angesprochen von notwendigen Maßnahmen wie zum Beispiel Lockerungen. Meinen Sie, dass es nicht eher zu erwarten ist, sondern ganz sicher zu erwarten ist, dass die Übertragung der Gesetzgebungsbefugnis gerade die Beibehaltung unserer Standards und die Weiterentwicklung fördern wird, dass vor allen Dingen auch der enge Kontakt der Länder zueinander dafür sorgen wird, dass erfolgreiche Maßnahmen sich auch ausbreiten und dass wir durch diesen engen Kontakt sehr wohl eine Einheitlichkeit, wie wir sie brauchen, behalten können?
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Neskovic für die Fraktion Die Linke.
Herr Vorsitzender, ich habe zwei Fragen. Im Gegensatz zu dem Zettel, der Ihnen vorliegt, möchte ich umdisponieren und statt Herrn Winkenbach Herrn Seebode nehmen, also an die Professoren Melike und Seebode. Zwei Fragen. Ich knüpfe an den Beitrag von Herrn Professor Melike. Er hat seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht, wie es zu dieser plötzlichen Änderung gekommen ist. Ich möchte das aufgreifen mit dem Zitat: Anlässlich der 100. Tagung des Strafvollzugsausschusses der Länder in meiner Heimatstadt Lübeck hat die Justizministerin noch ausgeführt, die Länder sollten die Gesetzgebungskompetenz nur für solche Materien erhalten, die von ihnen auch zu unterschiedlichen und eigenständigen Regelungen genutzt werden können. Da, wo wir einheitliche Standards brauchen, sind aus meiner Sicht auch bundeseinheitliche Regelungen erforderlich. Die Materie, mit der sich der Strafvollzugsausschuss zu befassen hat, ist dafür ein gutes Beispiel. Denn gerade auch im Strafvollzug benötigen wir aus meiner Sicht unbedingt einheitliche Bundesgesetze. Dies ist nicht nur zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Eine bundeseinheitliche Regelung dient auch der Qualitätssicherung und garantiert damit die Chancengleichheit der Gefangenen. Und es darf erst recht keinen Wettbewerb der Länder zulasten einer schwachen Gruppe geben. Zitat der Bundesjustizministerin. Auch in den Koalitionsvereinbarungen Hartenbach hat das angesprochen, wird von einem Bundesjugendstrafvollzugsgesetz und von einem Bundesuntersuchungshaftvollzugsgesetz gesprochen. Wenn man sich also diese klaren Positionen vor Augen führt, fragt man sich in der Tat unwillkürlich, wie kommt es zu dieser Änderung plötzlich, wie zieht man aus dem Busch? Haben Sie dafür eine Erklärung? Sind die Gründe, die Sie heute, und das würde ich Herrn Professor Seebode bitten, gehört haben von Ihren Kollegen, die dafür sind, für Sie eine tragfähige Grundlage? Und dies vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass derjenige, der eine Änderung will, natürlich die Beweislast für eine Verbesserung trägt. Also ich würde Sie bitten, beide insbesondere auf die Gründe einzugehen, die hier von Ihren Kollegen vorgetragen worden sind, und nicht nur auf die Begründung, die in der Gesetzesbegründung enthalten ist. Die zweite Frage bezieht sich an beide Sachverständige. Sie ist hier schon angeklungen. Die Einheit von Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafvollzug. Als Richter wissen wir, § 46, die Grundregel für die Strafzumessung, verlangt von den Richtern, die Wirkung, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen. Dass hierfür die Ausgestaltung des Strafvollzugs entscheidend ist, liegt auf der Hand. Ich würde Sie also bitten, welche Konsequenzen würden sich für die Rechtsprechung angesichts dieses immanenten Zusammenhanges ergeben, der sich ja nicht nur um 46 widerspiegelt, widerspiegelt, sondern im 67 Absatz 2 bei der Abfolge vom Maßregelvollzug und Strafvollzug, auch beim 66b der Sicherungsverwahrung. Insbesondere bitte ich zu berücksichtigen, was heißt es eigentlich im Rahmen des 46, wenn ich als Richter die Auswirkungen der Strafe berücksichtigen muss, wenn jemand in ein anderes Land verlegt wird. Welche Konsequenzen bedeutet das in konkreten Dingen? Muss denn unter Umständen die Strafe nachträglich verändert werden? Was bedeutet das insbesondere bei Verlegung vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
Also Herr Kollege Neskowitz, muss ich mal unterbrechen. Wir haben uns darauf verständigt, zwei Fragen an jeweils einen Sachverständigen. Ja. So, Sie haben das schon etwas anders ausgelegt, weil Sie jetzt jeweils eine Frage an zwei Sachverständige stellen.
Es waren zwei Fragen an zwei Sachverständigen. So, und ich stelle zwei Fragen. Und das sind zwei Sachverständige, die Gegenstand meiner Frage sind. Ich sehe das Problem. Ja,
aber Sie können jede Frage nur an einen Sachverständigen stellen.
Also wir hatten vorhin im Obleutegespräch zwei Fragen und zwei Sachverständige. Maximal zwei Fragen stelle ich und ich stelle sie an zwei Sachverständige.
Also ich glaube, dass die Mehrheit im Raum mich verstanden hat, aber
ich bin auch am Ende. Wir sollten das, glaube ich, wenn Sie mich hätten ausreden lassen, wäre ich schon am Ende gewesen.
Okay. Vielen Dank.
Also, ich darf Herrn Siebude dennoch bitten, bei der Frage der Einheitlichkeit den Umstand zu berücksichtigen, dass wir auch das römische Statut haben, und würde Sie bitten, auch dies mit in Ihre Beantwortung einzubeziehen. Vielen Dank.
Jetzt Frau Bürgermeisterin und Senatorin Schubert für das Land Berlin.
Dankeschön. Ich frage den Herrn Aumüller, woher er die Hoffnung nimmt, dass bei dem grundsätzlich sich doch bewährten Bundesstrafvollzugsgesetzes die von ihm angestrebten Erweiterungen der Mindeststandards ausgerechnet von den Ländern jetzt gewährleistet werden sollen, wenn doch in der Vergangenheit die Fortentwicklung des Bundesstrafvollzugsgesetzes vielfach an den Ländern gescheitert ist und da nicht zuletzt auch an den finanziellen Gesichtspunkten. Und ich frage Sie, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass die Länder in ihrer Kompetenz, wenn sie denn so kommt, dann sich nicht doch durch das Diktat der leeren Kassen einschränken lassen müssen? Dann habe ich eine Frage an den Herrn Lückemann. Ich war sehr überrascht, Herr Lückemann, als Sie gesagt haben, dass die Bundeszuständigkeit für das Strafvollzugsgesetz deswegen systemunlogisch sei, weil wir es hier mit Sicherheit zu tun haben, vergleichbar mit dem Polizeirecht. Die Frage, die ich an Sie stelle, ist, könnten Sie sich vorstellen, dass unter diesem Gesichtspunkt, es handelt sich hier ausschließlich um Sicherheit beim Strafvollzug und nicht um soziale Belange und Resozialisierung, der Strafvollzug generell auch den Innenressorts der Länder unterstellt werden könnte, wenn denn die Länder die Kompetenz dazu haben?
Vielen Dank. Jetzt der Kollege Stünker für die SPD-Fraktion.
Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss doch eine kurze Vorbemerkung machen, Herr Vorsitzender, nach dem Gang der Diskussion jetzt. Ich bin Mitglied der Föderalismuskommission gewesen und möchte deshalb vorab schicken einmal. Ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, und das ist mir ganz wichtig, man sollte sich nicht gegenseitig unterstellen hier, dass die Länder, dass die Landtage sozusagen diejenigen seien, die dann ganz bewusst aus irgendwelchen Gründen schlechtere Standards setzen würden als der Bundestag. Es muss nicht alles in Berlin entschieden werden, sondern wir haben ein föderales System. Und ein bisschen ist das auch nicht in Ordnung, wenn diese Unterstellungen kommen, auch von... Ja, so ist das hier, so wird man... und...
Das ist die Eingebung von oben, Herr Kollege Stünker.
Ja, und ich finde, dass das die Diskussion miteinander auch ein bisschen belastet, gerade...
Also es tut mir sehr leid, aber darf ich mal, ob wir das, kann man das irgendwie abstellen? Sehen Sie, mein Einfluss ist grenzlos, Herr Kollege Stünker, Sie haben das Wort.
Ich glaube, eins haben wir heute Morgen auch gelernt, diesen Saal, glaube ich, werden wir in der Zukunft nicht wieder nehmen können, obwohl er ja für solche Zwecke gebaut sein soll. Wo war ich jetzt stehen geblieben eben? Ja, genau. Dass die Landtage genau, denke ich, so sorgfältig, auch was soziale Standards angeht, was Vollzugsstandards angeht, arbeiten werden, wie der Bundestag aus. Macht überhaupt keinen Sinn. Und auch einige Sachverständigen, auch die öffentliche Diskussion in der Vergangenheit, mit Unterstellungen kommen wir hier nicht weiter. Der zweite Punkt ist der, wir machen hier eine Föderalismusreform. Und da geht es um Strukturen. Wir können lange Einzelheiten des Strafvollzugsgesetzes hier diskutieren. Das ist aber eigentlich nicht der Ansatz für die Reform. Und bei den Abschichtungen, die wir dort also vorgenommen haben, ist bei dem Vorschlag, der jetzt hier vorliegt, bitte, wollen Sie mir was sagen? Ja, wollen Sie mir jetzt das Wort nehmen, oder wie? Gut, schönen Dank. Wir wollen hier und werden hier eine Vollkompetenz übertragen. Eine Vollkompetenz, die bisher der Bund hat, soll voll in die Kompetenz gehen der Länder. Da geht es nicht um Fortentwicklung oder sowas, sondern es ist eine völlig neue Kompetenz. Und darüber muss man sich vielleicht mal einen Augenblick dogmatisch Gedanken machen. Und Herr Professor Seebode hat das begonnen. Und da möchte ich meine Frage zu stellen dann, weil nur das uns sinnvoll weiterbringt, wenn wir über Föderalismusreform reden und nicht über andere Dinge hier. Und da ist meine Frage, Herr Professor Seebode. Der stärkste Eingriff, den der Staat vornehmen kann gegenüber dem ihnen unterworfenen Staatsbürgern oder anderen, ist, ihm der Freiheit zu berauben und ihn einzusperren. Ist es von daher im föderalen System Ihrer Meinung nach vertretbar, dass man den Vollzug dann verfassungsrechtlich auch 16 Mal unterschiedlich regelt? Der zweite Punkt ist, der noch nicht angesprochen worden ist, wie soll ich mir eigentlich die Trennung vorstellen zwischen der Strafprozessordnung und 16 Länderregelungen im Bereich des Vollzugs der Untersuchungshaft? Dort haben wir eine ganz klare Bundeskompetenz, die auch in der Bundeskompetenz bleiben soll. Und dann muss ich im Vollzug der Untersuchungshaft dann die Komplikationen, die Implikationen mit der Strafprozessordnung, wie das gelöst werden soll, sehe ich also gegenwärtig nicht. Der weitere Punkt noch an Herrn Professor Seebode. Herr Kollege Neskowitsch hat bereits darauf hingewiesen. Wie ist das verfassungsrechtlich möglicherweise zu beurteilen? Strafzumessungsregelungen, wenn der Richter nicht weiß, der Strafzumessung zu betreiben hat, wie der Vollzug der Freiheitsstrafe tatsächlich aussehen wird, weil es möglicherweise Verlegungen gibt innerhalb einzelner Bundesländer, wenn es dann unterschiedliche Regelungen gibt. Und dann habe ich auch eine Frage an Herrn Moser, der uns ja gesagt hat, wie viele Jahre er dort gearbeitet hat. Herr Moser, was meinen Sie denn, was im Strafvollzugsgesetz, das sich ja bewährt hat, entstaubt werden müsste? Und das Zweite ist, aus Ihrer Sicht jetzt des Praktikers, was können die Länder eigentlich, weil sie näher dran sind, im Strafvollzug besser regeln, sozusagen aus der Nähe heraus, als das, was wir heute im Strafvollzugsgesetz bereits geregelt haben?
Vielen Dank. Dann kommt jetzt zur letzten Frage dieser Fragerunde der Herr Kollege Minister Mackenroth aus Sachsen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die erste Frage an Herrn Aumüller, die zweite an Herrn Professor Robbers. Zur ersten Frage: Je drohender sich eine Reform nähert, desto eher bewerten deren Kritiker den Ist-Zustand als paradiesisch. Ich möchte das hinterfragen. Herr Aumüller, haben Sie, und wenn ja, wo, tatsächliche Anhaltspunkte dafür? Die Hoffnung immerhin haben Sie artikuliert, dass der Bundesgesetzgeber in absehbarer Zeit die politische Kraft aufbringen könnte, seine langjährige Untätigkeit auf dem Gebiet des Vollzugs zu überwinden und gesetzlich zu regeln, etwa den U-Haftvollzug, den Jugendvollzug, das Strafvollzugsgesetz zu überarbeiten oder dass er Modellprojekte festschreibt, die in den Ländern zu positiven Ergebnissen geführt haben. Die zweite Frage an Herrn Professor Robbers kleidet die Vorbemerkung des Kollegen Stünker in eine Frage. Wo sehen Sie tatsächliche Anhaltspunkte dafür, Herr Professor Robbers, dass der Landesgesetzgeber bei einer Übertragung der Kompetenzen, die übrigens Herr Kollege Neskowitsch, Herr Mehlecke, der grundgesetzlichen Kompetenzvermutung entspricht, in einem entsprechenden Landesgesetz seine Pflicht verletzen würde, die strikte rechtsstaatliche Gesetzesbindung aufzugeben oder zu beachten, die sich ja nicht nur durch Verfassungsrecht, Europäische Menschenrechtskonvention festschreibt, sondern die ihre Ausprägung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gefunden hat. Sehen Sie Anhaltspunkte dafür, dass so etwas schiefgehen könnte. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann beginnen wir jetzt mit der Antwortrunde. Zunächst Herr Aumüller auf die Fragen der Kolleginnen Merk, Schubert und des Kollegen Mackenroth.
Ja, die Frage von Frau Dr. Merk war, wo man die bessere Chancen für Regelungen sehen kann, die derzeit im Strafvollzugsgesetz mit der Bundeskompetenz nicht aufgegriffen werden. Ich sehe solche Bereiche. Sie sind etwa in der Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass auch nachbarstaatliche Einflüsse aufgegriffen werden können, Entwicklungschancen wahrgenommen werden können, etwa der Antrag seinerzeit des Landes Berlin zur Einführung der elektronischen Fußfessel auch im Strafvollzugsgesetz, der ist nicht Gesetz geworden. Man kann sicherlich darüber inhaltlich streiten und unterschiedlicher Auffassung sein, aber das sind moderne Entwicklungen, wie sie im europäischen Ausland sind und wie sie hier möglicherweise aus grundsätzlichen Erwägungen nicht zugelassen werden sollen. Das Gleiche gilt für die Entwicklung in Hessen mit der Teilprivatisierung. Hessen hat zwar insoweit keinen Antrag auf Änderung des Strafvollzugsgesetzes gestellt, das beruht aber auch schon auf den Erfahrungen, die wir im Strafvollzugsausschuss der Länder gemacht haben. Wir hätten gerne eine begleitende Regelung in 154, 155 des Strafvollzugsgesetzes gehabt, wo klargestellt wird, dass eben bestimmte Aufgaben, die nicht unmittelbar hoheitliche Gewalt beinhalten, auch eben durch Nichtbeamte ausgeführt werden können. Da zeigt sich aber, und das ist nun eine Frage, die möglicherweise nicht von politischen gegensätzlichen Kräften und großer Koalition oder auch nicht abhängt, da zeigt sich, dass es im Vollzug eben Bestrebungen gibt, möglichst nur bestimmte Tendenzen der Entwicklung zuzulassen. Man wollte auch, Sie haben das vielleicht aus den Äußerungen des Kollegen Moser aus Bayern gehört, man wollte solche Privatisierungstendenzen im Vollzug nicht haben. Bayern will sie wahrscheinlich heute noch nicht. Das ist ja auch das gute Recht. Aber ich denke, es müsste auch eine Möglichkeit geben, so etwas aufzugreifen und umzusetzen und in 5 oder 10 Jahren darüber zu sehen, was daraus geworden ist und darüber zu reden. Letzte Anmerkung. Bayern hat derzeit einen Antrag zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes. Kollege Lückemann hat ihn schon erwähnt, zur Beteiligung Gefangener an den Kosten ihrer ärztlichen Behandlung und Versorgung, soweit dies nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen gerechtfertigt ist. Das ist eine Regelung, die, ich meine, schon lange hätte umgesetzt sein können, wenn sie in landesgesetzlicher Kompetenz gewesen wäre. Ob sie überhaupt umgesetzt wird, da habe ich große Zweifel. Nun zur Frage von Frau Schubert, woher ich die Hoffnung nehme, dass eine Übertragung der Gesetzgebungskompetenz möglicherweise zur Erweiterung der Mindeststandards führen kann. Ich will da auf ein weiteres Beispiel aus Hessen verweisen. Hessen hat derzeit ein Projekt im Jugendstrafvollzug, das teilweise über die Zielvorstellungen des Gesetzentwurfs des Bundes, über den man ja bisher jedenfalls keine Einigung erzielen konnte, hinausgeht. Das betrifft also die Frage der Optimierung und Standardisierung der Zugangsdiagnostik. Das betrifft die Frage der Einführung einer systematischen Rückfalluntersuchung. Das sind Punkte, die über die Vorstellungen des Gesetzentwurfs des Bundes hinausgehen. Andererseits hat Hessen Vorbehalte gegenüber Festlegungen in diesem Entwurf des Jugendstrafvollzugsgesetzes, weil es andere Vorstellungen von der Notwendigkeit für einen qualitativen Vollzug hat. Das betrifft etwa die Frage, ob nunmehr wieder in diesem Gesetz stehen muss, dass der offene Vollzug der Regelvollzug ist. Das betrifft auch die Frage, ob man in der sozialtherapeutischen Begleitung des Vollzugs unbedingt nur bestimmte berufliche Fachgruppen einsetzen muss. Hier sehe ich das Problem, dass durchaus Teilbereiche der Erweiterung von Mindeststandards in ein Landesgesetz einfließen könnten, ohne dass Übereinstimmung besteht, dass andere Teilbereiche, wie sie der Bund vorsieht, umgesetzt werden. Ich denke mal, das zeigt aber auch das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Das ist beim Strafvollzugsgesetz ähnlich. Über die Zielvorstellung als solche besteht gar kein großer Streit. Also auch jetzt hier in dem Jugendstrafvollzugsgesetz über die Zielvorstellung, dass es um die Förderung der Entwicklung des Jugendlichen geht, die ihn zu einem Leben ohne Straftaten befähigen soll. Aber über die Frage, wie man diese Zielvorstellung verwirklichen kann, auf welchen Wegen man dorthin gelangt, mit welchen Mitteln und vor allen Dingen dann mit welchem Aufwand und mit welchen Kosten das verbunden ist, da bestehen eben teilweise erhebliche Unterschiede zwischen denen, die das im Bund zu vertreten haben, und auch wohl zwischen den Ländern. Und ich denke mir, das ist eigentlich eine zweitrangige Frage. Warum muss denn so zentral festgeschrieben werden, wenn man sich über das Ziel einig ist, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln man dazu kommen kann? Möglicherweise gibt es durchaus mehrere geeignete Wege, um zu diesem Ziel zu kommen. Und möglicherweise können diese mehreren Wege, geeigneten Wege, auch in einem Wettbewerb stehen und positiv miteinander konkurrieren. Nächste Frage von Frau Schubert, wie ich meine, sicherstellen zu können, dass nicht doch durch das Diktat der leeren Kassen die Länder sich bestimmen lassen werden. Also ich kann das sicherlich nicht sicherstellen. Ich kann da auch nur wieder auf eine Passage in der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 98/169 verweisen, wo ausgeführt ist, das verfassungsrechtliche Resozialisierungsgebot legt den Gesetzgeber nicht auf ein bestimmtes Regelungskonzept fest. Vielmehr ist ihm für die Entwicklung eines wirksamen Konzepts ein weiter Gestaltungsspielraum eröffnet. Er kann unter Verwertung aller ihm zu Gebote stehenden Erkenntnisse, namentlich auf den Gebieten der Anthropologie, Kriminologie, Sozialtherapie und Ökonomie, zu einer Regelung gelangen, die, und jetzt kommt das Entscheidende, auch unter Berücksichtigung von Kostenfolgen mit dem Rang und der Dringlichkeit anderer Staatsaufgaben in Einklang steht. Ich denke, es ist Sache der Länderkollegen, die das zu bezahlen haben, sicherzustellen, welchen Rang sie der jeweiligen Aufgabenstellung im Vollzug im Verhältnis zu anderen Staatsaufgaben und zu der Dringlichkeit anderer Staatsaufgaben geben müssen. Die dritte Frage war, woher ich die Hoffnung habe oder ob ich die Hoffnung habe, dass die Politiker die Kraft aufbringen, jetzt doch noch vielleicht zu einem positiven Abschluss im Untersuchungshaftvollzugsgesetz oder im Jugendstrafvollzugsgesetz zu kommen. Ich habe diese Hoffnung nicht. Sie alle kennen die Geschichte des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes, auch des Jugendstrafvollzugsgesetzes. Es ist eine jahrzehntelange Geschichte ohne dass sich dort etwas bewegt hat. Und ich bin der Auffassung, dass die Gründe ja nicht nur in den unterschiedlichen Zielvorstellungen der Parteien liegen, sondern dass es tatsächlich auch landesspezifische unter Berücksichtigung der Verhältnisse vielleicht der einzelnen Bundesländer auch gerechtfertigte Bedenken oder Schwerpunkte gibt. Also ich sehe den Weg eher, dass die Länder in eigener Verantwortung dies regeln können, wie sie das mit anderen Aufgaben auch machen.
Vielen Dank. Erlauben Sie mir einen kurzen Hinweis. Ich habe das ja jetzt eben gerade erst die Sitzungsleitung wieder übernommen. Wir haben natürlich einen sehr langen Sitzungsmarathon vor uns. Und insofern, wenn wir alle mit Kürze und Präzision in der Fragestellung und möglichst das Gleiche in der Antwort zurechtkämen, dann würde es uns erleichtern, den sehr, sehr schwierig einzuhaltenden Zeitplan einzuhalten. Das bezieht sich auf alle Fragesteller und alle Antwortenden. Und meine Bitte wäre, dass wir uns daran versuchen. Wir sind jetzt in der Enge dieses etwas anderen Sitzungsraumes. Da ist, glaube ich, die Dankbarkeit noch größer, wenn wir uns auf das Zeitbudget beschränken, was wir insgesamt haben. Als nächstes antwortet Herr Lückemann auf die Fragen der Kolleginnen Merk und Schubert.
Herr Vorsitzender, ich darf ganz kurz anmerken, da jetzt wiederholt gesagt worden ist, dass ja die gesamte Fachwelt einig wäre in einem Aufschrei gegen die Übertragung der Landesgesetzgebungskompetenz, der Ordnung halber. Ich bin Mitkommentator dieses Kommentars und ich bin, wie Sie ja schon mitbekommen haben, nicht beteiligt an diesem Aufschrei gegen die Fachkompetenz. Also nicht die gesamte Fachwelt, sondern der Kommentar Arlott Lückemann sieht das anders. Und zwar nicht nur aufgrund theoretischer Tätigkeit, sondern auch aufgrund praktischer Erfahrung in 5,5 Jahren Tätigkeit in der Strafvollzugsabteilung eines Ministeriums, wo ich ganz unmittelbar an der Gesetzgebungstätigkeit beteiligt war. Und diese praktische Erfahrung veranlasst mich dezidiert zu der Überzeugung, dass auf der einen Seite die Einheitlichkeit des Strafvollzugsrechts im Kern, aber auf der anderen Seite die Fortentwicklung in wichtigen Details befördert werden könnte, wenn die Landesgesetzgeber die Zuständigkeit haben. Die Einheitlichkeit im Kern ist wirklich nicht gefährdet. Der Dämon des Schäbigkeitswettbewerbs steht nur in der Theorie. Davor ist nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern davor ist einfach auch die Wirklichkeit, dass es selbst im sparsamsten Land, nämlich in Bayern, auch schon bisher Leistungen gibt, die über die Mindeststandards hinausgehen. Wer das Gezerre mitgemacht hat um die Neuregelung des Gefangenenarbeitsentgelts, das schließlich am letzten Tag in Kraft getreten ist, der Frist, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber gegeben hat, der kommt zu der Überzeugung, dass die größeren Chancen für eine Fortentwicklung sind, den Ländern die Chance zu geben, mit Best-Practice-Beispielen voranzugehen, was in der Wirtschaft gang und gäbe ist, was auch sonst wo Gegenstand der modernen Verwaltungswissenschaft ist, dass man sagt, beste Praxis soll ein Beispiel geben. Warum soll das nicht hier gelten? Zumal natürlich die Länder nicht unabhängig vor sich hin wursteln, sondern es gibt den Strafvollzugsausschuss, in dem ein ganz enger Austausch zwischen den Ländern geführt wird und in dem dann ein solcher Best-Practice-Wettbewerb eben auch einfach durch die normative Kraft des guten Beispiels zum Erfolg führen könnte. Das wirkt eben mehr, als wenn man sich theoretisch unter 16 Ländern mit dem Bund einigen soll. Also insofern bin ich der Meinung, sowohl die Wahrung der Einheitlichkeit im Kern ist nicht gefährdet, aber im Gegenteil, die Fortentwicklung in der Praxis würde befördert werden. Festschreibung von Standards oder Gefährdung von Standards. Ich erlaube mir die Meinung, dass die Festschreibung von Standards in einzelnen Ländern, die über das Bundesrecht hinausgehen, diese Standards sichern würden, nämlich sichern würden gegenüber einem möglicherweise interessierten Finanzminister, der natürlich eher den Abbau vor Augen hat. Wenn ich in einem Land besonders gute Standards im Gesetz drin stehen habe, dann bin ich als Justizminister bei Haushaltsverhandlungen sicher in einer besseren Position, als wenn diese Übungen nur in der Verwaltungspraxis liegen. Beispiele haben wir in manchen Ländern, wo die Sozialtherapie für Nicht-Sexualstraftäter abgebaut worden ist, als die Sozialtherapie für Sexualstraftäter durch Gesetz vorgeschrieben worden ist. Bayern hat da nicht mitgemacht. Zur Frage von Frau Senatorin Schubert. In der Tat bin ich der Meinung, dass eben gerade auch der zentrale Strafvollzugszweck der Resozialisierung der Strafgefangenen der inneren Sicherheit dient, nämlich der Verhinderung weiterer Straftaten. Ich bin natürlich andererseits auch der Meinung, dass eben die Resozialisierung als solche ein so großes Gebiet ist, dass da die Justiz das Fachpersonal hat. Das hat sich bestens bewährt in Händen der Justiz. Ob eine Übertragung auf das Innenressort denkbar ist, halte ich für eine höchst theoretische Frage. Denkbar ist alles. Denkbar ist auch die Vereinigung von Justiz und Innenressort. Auch da hat es ja bekanntlich schon Versuche in Deutschland gegeben. Ich kann mir aber jedenfalls nicht vorstellen, dass die Innenminister der Länder ein Interesse daran hätten, die Kompetenz für den Strafvollzug zu bekommen.
Vielen Dank. Als nächstes antwortet Herr Professor Medeke auf die Frage des Herrn Abgeordneten Neskowitsch.
Ja, da würde ich eine Arbeitsteilung vorschlagen, Herr Seebode, bei der Frage Strafzumessung und Auswirkungen auf die richterliche Spruchpraxis. Das können Sie sicher besser beurteilen. Ich würde mich gerne auf die erste Frage konzentrieren, die danach fragt, wie es eigentlich zu dieser Übertragungsdiskussion dann im Jahr 2004 gekommen ist, auf der Grundlage dessen, was die Bundesjustizministerin noch im September 2004 anlässlich der 100. Tagung des Strafvollzugsausschusses vorgetragen hat. Das war eindeutig. Herr Neskowitz hat es ja vorgelesen. Man muss erstmal die Frage stellen, wer ist eigentlich der Bundesgesetzgeber, wenn es um das Strafvollzugsgesetz geht? Hier wird ja immer so das Bild erweckt, als wenn der Bund, und das ist dann der Bundestag, und zuliefern muss dann das Bundesjustizministerium seine Aufgaben nicht erfüllt hatte. Das Strafvollzugsgesetz und seine Fortentwicklung ist eine gemeinsame Aufgabe vom Bundesrat und Bundestag, ist vorhin schon gesagt worden. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Verantwortung auch über die Fragestellung, was in den letzten Jahren dort jeweils an Fortentwicklung stattgefunden hat oder auch, wie Sie sagen, was an gesetzgeberischen Fehlleistungen stattgefunden hat. Da würde ich jetzt gerne mal nachschauen und gucken, wie damals zum Beispiel die Länder abgestimmt haben bei den Punkten, die Sie jetzt gerade kritisieren. Das waren gemeinsame Gesetzgebungsvorhaben, die mehrfach beraten worden sind durch Bundestag und Bundesrat. Da wirkt der Bundesgesetzgeber einheitlich zusammen. So, die andere Frage ist schon gestellt worden. Wie oft haben die Länder eigentlich Initiativen ergriffen? Nun bei der Frage Jugendstrafvollzugsgesetz, Untersuchungshaftvollzugsgesetz. Ich war ja 15 Jahre dabei oder auch Arbeitsentgelt. Der Bund hat seine Vorlagen gemacht. Der Bund hat das im Strafvollzugsausschuss zur Diskussion gestellt. Und es waren zu einem großen Teil, Herr Lückemann, die Länder, die dort gesagt haben, das können wir so nicht tragen, sei es aus inhaltlichen Gründen, was ihr gutes Recht ist, dass sie gesagt haben, wir haben andere Vorstellungen, was in einem Jugendstrafvollzugsgesetz drinstehen soll, sei es aus Kostengründen. Das heißt, da kann man nur sagen, das Zusammenwirken von beiden hat nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt. Aber man kann nicht sagen, wir müssen jetzt auf die Länder übertragen, weil die Länder gewissermaßen dann ihre Pflichten erfüllen. Man muss sich dann auch anschauen, wie haben die Länder ihre Pflichten eigentlich erfüllt, auf der jetzigen Grundlage, dass es ein gemeinsames Zusammenwirken ist. Und beim Arbeitsentgelt, das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel, da waren es ausdrücklich die Länder, die finanzielle Argumente die ganze Zeit vorgetragen haben. Da war eher eine gemeinsame Linie vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesjustizministerium. Und dann haben diese Aushandlungsprozesse stattgefunden, dass man sich geeinigt hat im Hinblick auf die jeweiligen Kostenfolgen. Also das ist die Wahrheit. Und deswegen kann man nicht einseitig sagen, alles wird besser, wenn es auf die Länder übertragen wird. Und der Bund, sprich Bundestag oder Bundesjustizministerium, hätten ihre Aufgaben nicht erfüllt. Trotzdem bleibt die Frage, wie kam es zu diesem Angebot aus dem Bundesjustizministerium heraus? Da gibt es nun, ja, ich weiß es nicht, ich muss gleich sozusagen, ich will auch die Zeit Ihnen nicht wegnehmen, praktisch für Spekulationen von mir. Ein Argument war, es hätte eine bestimmte Quote erbracht werden müssen an Gesetzen. Dann hat man dieses Gesetz vorgeschlagen, weil man gedacht hat, das werden die Länder sowieso nicht annehmen. Ich weiß es nicht. Das Zweite war die frustrierende Erfahrung mit diesem Gesetzentwurf zu einem Bundesjugendstrafvollzugsgesetz, wo die Länder, ich war auch beteiligt, zu Recht auch massiv kritisiert haben. Nur es gab eine Verständigungssitzung, wo der Strafvollzugsausschuss und die zuständigen Referenten aus dem Bundesjustizministerium sich geeinigt hatten. Das war gerade ein gutes Beispiel dafür, dass natürlich von unterschiedlichen Ansätzen her man sich auch verständigen kann. Und genauso könnte man es auch weiter betreiben. Aber vielleicht war das dann die Situation, dass das Bundesjustizministerium gesagt hat, wenn das so ist und unsere Gesetzentwürfe dann in dieser Art und Weise praktisch komplett überarbeitet werden, dann sollen das doch die Länder von sich aus auch gleich machen. Jedenfalls alles keine fachlichen Begründungen, wie Herr Seebode sie zu Recht angeführt hat. Warum die Länder zugegriffen haben, das ist ja dieser Punkt. Im November 2004 haben sie es abgelehnt, im Dezember 2004 war es plötzlich auf der Liste. Ist auch eine spannende Frage, die aber die Länder dann besser beurteilen können. Sicher gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen über den Strafvollzug der Zukunft, wie er sein soll. Also wir haben darüber diskutiert, diese Mindeststandards, die im Strafvollzugsgesetz stehen, bei Lockerungen, eines der zentralen Themen, wo es immer darum geht, sollen Lockerungen abgebaut werden oder sollen Lockerungen nicht abgebaut werden, und wo es im bisherigen Gesetz heißt, Lockerungen können dann angeordnet werden, wenn nicht zu befürchten ist. So, wenn wir jetzt eine Äußerung eines Landesjustizministeriums haben, die sagen, künftig dürfen Lockerungen nur noch angeordnet werden, wenn jedes Risiko von vornherein ausgeschlossen ist, dann ist dies ein anderer Vollzug. Das ist nämlich nicht mehr der Behandlungsvollzug, der sagt, wir wollen in der zweiten Zeit der Strafe erproben, wir wollen öffnen, wir wollen begleiten, wir wollen kontrollieren, wir wollen mehr Sicherheit produzieren, indem wir diese Lockerungen anwenden, wenn nicht zu befürchten ist. Das können Sozialarbeiter, das können Psychologen auch begründen. Aber sie können nicht jedes Risiko von vornherein ausschließen. Das können sie alle nicht. Keiner von uns kann das über das Verhalten eines anderen. Wenn das gesetzt wird, dann haben wir nicht mehr den Behandlungsvollzug. Das ist ein völlig anderes Konzept von Vollzug. Wenn Sie, lieber Kollege Lüggemann, sagen, dass der Strafvollzug ein Sicherheitsthema ist, schwerpunktmäßig Sicherheitsthema ist. Wir haben die osteuropäischen Länder beraten. Das Erste, was der Europarat gefordert hat, war, dass nicht die Sicherheit das alleinige Ziel des Strafvollzuges ist, sondern Resozialisierung, und dass die Übertragung stattzufinden hat auf die Justizministerien. Ich bin blass geworden, wie ich gelesen habe. Es ist ja nicht offizielle Linie einer Regierung, dass Sie nun sagen, nein, es ist ein Sicherheitsthema und deshalb muss es auf die Länder übertragen werden. Das ist ein anderer Strafvollzug. Und da kommen die Fragestellungen her und die Bedenken aus der Praxis her, dass Sie sagen, uns wird was erzählt von Mindeststandards, die reingeschrieben werden sollen, Fortentwicklung. Aber das sind Äußerungen, die sagen, ein anderer Vollzug. Hamburg hatte gesagt, wir schaffen den Urlaub ab. Wir schaffen den Urlaub ab. Das ist ein anderer Vollzug als den, den das Bundesverfassungsgericht mit seinem Resozialisierungsprogramm vorgelegt hat. Und da kommen die Probleme her.
Vielen Dank. Es folgt jetzt Herr Moser auf die Frage des Herrn Abgeordneten Stünker.
Ja, die erste Frage war Entstaubung des Vollzugsgesetzes. Einen Punkt habe ich schon erwähnt bei meinem Vortrag. Offener Vollzug, geschlossener Vollzug. Ich meine, wir sollten dieses Regelausnahmegesetz ändern. Es entspricht einfach nicht der Realität. Bevor wir Gefangene in den offenen Vollzug lassen können, müssen wir sie in aller Regel zunächst mal kennenlernen. Und dann erst dann können wir abschätzen, ob das möglich ist. Solche Gefangenen haben vorher keine Bewährungsstrafe bekommen, sondern eine Vollzugsstrafe, und deshalb ist die Regel, dass man sie zunächst einmal kennenlernen muss, um festzustellen, ob Vollzugslockerungen vertretbar sind oder nicht. Also hier meine ich, ist es nur ehrlich und realistisch, wenn man diese Bestimmung ändern würde. Sozialtherapie für die Sollvorschrift für Sexualstraftäter bei lebenslänglichen halte ich für etwas, was dringend erforderlich ist. Warum man das nicht ins Gesetz aufgenommen hat, erschließt sich mir nicht. Und ein weiterer Punkt. Wir haben in allen Ländern, in allen Bundesländern, eigentlich in Europa, das massive Problem der Überbelegung. Und wir dürfen in neuen Anstalten, die also deutlich bessere Voraussetzungen, bauliche Voraussetzungen mitbringen, die Gefangenen nur in Einzelzellen unterbringen, was ich im Prinzip natürlich begrüße. Aber wir haben das Problem der massiven Überbelegung. Und das war dann gerade in neuen Anstalten, wo wir bessere vollzugliche Voraussetzungen haben, die Gefangenen dann nicht gemeinsam unterbringen dürfen. Das ist ein Wertungswiderspruch. Wohlgemerkt, am Prinzip der Einzelunterbringung muss man sicher festhalten. Zweite Frage, was können die Länder besser machen? Ich bin ein überzeugter Bayer. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Bayern durchaus einiges besser machen können. Aber vielleicht nur einen Punkt. Das ist ja auch schon öfters angesprochen worden. Neues Gesetz für den Jugendvollzug und Untersuchungshaft. Wir warten darauf, nicht nur wir Bedienstete, sondern auch die Gefangenen, schier seit Jahrzehnten und es kommt nicht. Die Frage ist, ist ein Dilemma. Ist es jetzt das kleinere Übel? Sollen wir weiter warten, weitere Jahrzehnte auf ein solches Gesetz? Oder nehmen wir sozusagen das kleinere Übel in Kauf und machen das zum Gegenstand von Ländergesetzen? Entscheidend für mich ist, dass die bei meinen Ausführungen schon erwähnten Standards stimmen, und die sollten natürlich nicht nur in Bayern stimmen, sondern möglichst in allen Ländern stimmen. Keine Frage, der Erziehungsgedanke im Jugendvollzug, der muss da ganz vorne stehen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Robbers auf die Frage des Kollegen Mackenroth.
Herr Vorsitzender, Herr Minister Mackenroth, Sie fragen, ob ich Anhaltspunkte sehe, dass Rechtsstaatlichkeit in den Ländern weniger durchgeführt und begründet ist als im Bund. Und die Antwort kann kurz und klar sein, nein, dafür gibt es auch keine Anhaltspunkte. Ich möchte das praktisch, aber auch rechtlich begründen. Also ich lebe jetzt seit vielen Jahren in Rheinland-Pfalz, in dem schönen Land, und ich sehe nun ernsthaft keine Abweichung von rechtsstaatlichen Standards gegenüber dem Bund, und das gilt auch nicht, dasselbe gilt für alle anderen Länder auch. Rechtlich aber wird man auch mit zu begründen haben, dass der Artikel 70 des Grundgesetzes die Gesetzgebung zunächst einmal den Ländern überlässt. Hier ist über Strukturen gesprochen worden. Ob das nun Sicherheit ist oder nicht, da mag man lange drüber streiten. Aber das ist nicht die Struktur des Grundgesetzes, sondern das ist eine von außen herangetragene Strukturierung. Sämtliche Gesetzgebung liegt zunächst bei den Ländern, und es bedarf der besonderen Begründung im Grundgesetz, dass der Bund die Gesetzgebung hat. Und diese Begründung muss auch weiterhin und ständig bestehen. Und wenn sie nicht mehr besteht, dann erst ist derjenige in der Begründungspflicht, der die Zuständigkeit beim Bund sehen will. Es geht nicht um neu oder alt, sondern es geht darum, wie das Grundgesetz es strukturiert. Ich halte das für eine aber eher in die Aufgeregtheit hinein zu positionierendes Bedenken. Die seriösen Bedenken, die ich sehe, und es gibt ja seriöse Bedenken, die liegen darin, und das ist hier auch zum Ausdruck gekommen, dass das Ziel der Resozialisierung zurückgedrängt werden könnte als ein rechtsstaatlich wichtiges, zentrales Ziel des Vollzuges. Nun ist die Resozialisierung, das ist gesagt worden, eine verfassungsrechtlich verankerte Zielsetzung. Es gibt andere Zielsetzungen daneben, auch verfassungsrechtlich verankert. Die Gewichtung ist bisher in § 2 des Strafvollzugsgesetzes geregelt, als Vollzugsziel. Vielleicht würden Bedenken in diese Richtung ja entkräftet werden können, wenn, darf ich anregen, der Bundesgesetzgeber im Strafgesetzbuch die Strafzwecke ausdrücklich und ausdrücklicher als bisher regelt. Außerhalb solcher gesetzlich, bundesgesetzlich geregelter Strafzwecke darf auch ein Vollzugsgesetz und dürfen auch nicht 16 Vollzugsgesetze der Länder Strafzwecke setzen. Hier könnte man eine Hierarchisierung von Strafzwecken im Strafgesetzbuch vornehmen, an die die Länder dann gebunden wären, und das würde manches Bedenken möglicherweise entkräften.
Vielen Dank. Die Antwortrunde wird jetzt abgeschlossen durch Herrn Professor Seebode zu den Fragen der Herrn Abgeordneten Neskowitsch und der Frau Kollegin, und des Herrn Abgeordneten Stünker. Entschuldigung.
Ich soll zunächst etwas sagen zu den bisher vorgebrachten Gründen, die für eine Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz sprechen. Außer den von mir schon kurz angesprochenen politischen sehe ich bei aller Bereitschaft, solche anzuerkennen, keine fachliche Begründung. Ich sehe nur, dass gesagt wird, es kann gemacht werden, das wird nicht schaden. An einigen Stellen können wir dann regional etwas verbessern und ändern. Aber ich sehe nach wie vor, und das verlange ich eigentlich für eine Änderung des Grundgesetzes, das in dieser Sache seit 1949 völlig unverändert ist, sehe ich keinen Hinweis, der sagt, das brauchen wir jetzt unbedingt, sonst können wir den Strafvollzug nicht ordentlich durchführen, sonst laufen wir auf mehr Rückfälle hin und immer weniger auf Rückfallverhütung. Um Rückfall zur Verhütung zu betreiben zu können, brauchen wir jetzt unbedingt eine Landesgesetzgebungskompetenz. Das sehe ich nicht. Was aber zählt, sind so gewisse politische Erwägungen. Da höre ich auch und habe gelesen, dass das nach dem Grundsatz gehen soll, wer zahlt, schafft an. Das hört sich auch ganz überzeugend an. Aber dann müssen wir eigentlich noch viel mehr in die Landesgesetzgebungskompetenz tun, nämlich auch das Strafgesetzbuch. Denn es wird ja von der Justiz und die Ländersache im Wesentlichen verwirklicht und die Strafprozessordnung und so weiter. Dann, das wäre auch durchaus konsequent. Ja? Wenn wir 16 Strafgesetzbücher hätten, könnte ich dogmatisch gegen die 16 Strafvollzugsgesetze auch nichts mehr sagen. Also das kann man sagen. Nun zur, ja, am besten auch noch. Nun zur Frage der Einheitlichkeit der Verwirklichung der wichtigsten oder schwersten Sanktionen, die wir in unserem Strafrecht haben. Man kann darauf hoffen, ich sage es nochmal, dass es da nicht zu große Unterschiede geben wird nach einigen Jahren und dass im Kern wenigstens eine gewisse Einheitlichkeit besteht. Aber auch, Herr Kollege Roberts, wenn wir im Strafgesetzbuch mal nach Art eines Lehrbuchs die Strafzwecke auflisten würden, dann könnte man erstens die immer noch unterschiedlich gewichtet in einem Vollzugsgesetz verwirklichen und zweitens sehe ich keine Verpflichtung eines Landesgesetzgebers, sich danach zu richten. Das ist ja keine Verfassung, nicht? Weil die können also von dem Strafgesetzbuch und von dem Jugendgerichtsgesetz ja durchaus im Vollzugsgesetz dann abweichen. Es sei denn, sie schreiben diese Sätze in die Verfassung, in die Bundesverfassung. Gut, das wäre aber auch ein sehr extremer Weg. Die Einheitlichkeit sehe ich also zumindest für gefährdet. Ich kann nicht sagen, dass jetzt jedes Land was ganz anderes machen wird. Aber gewisse Unterschiede werden ja wohl sein, denn sonst bräuchte man ja nicht 16 nennen, die Gesetzgebungskompetenz zu geben. Dieses Verfahren, das, was Sie hier wollen, läuft doch auf Unterschiedlichkeit hinaus. Und zwar auf mehr Unterschiedlichkeit als das, was wir bis jetzt haben. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass das Strafvollzugsgesetz sogar für mich bedenklich weite Spielräume lässt bei der Verwirklichung der Freiheitsstrafe. Und die könnte man ausnutzen für all das. Und wenn einer sagt, wir wollen etwas verbessern im Strafvollzug, das ist mir sehr recht, das werden auch die Herren Anstaltsleiter hier sehr betonen, dann sollen sie mal die Überbelegung energisch abschaffen. Da gibt es sehr viel zu verbessern. Wir brauchen im Strafvollzug allerhand, aber was wir nicht brauchen, sind Ländergesetzgebungskompetenzen. Also man kann sehr viel verbessern, ohne dass die Landesgesetzgebungskompetenz eingeführt wird. Im Gegenteil, und jetzt komme ich zu der Frage der Einheitlichkeit und der von mir schon eingangs angesprochenen strikten Verbindung von Strafe und ihrer Verwirklichung. Ich will mal auf einen Paragraphen hinweisen, den dankenswerterweise Herr Lückemann in dem von ihm eben hochgehaltenen Kommentar informativ kommentiert hat. Wir haben inzwischen wegen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Entlohnung von Arbeit der Gefangenen im Vollzug eine Möglichkeit der Strafzeitverkürzung. Aufgrund von Arbeit oder Ausbildungsleistungen kann man bei uns wie in manchen anderen Staaten dieser Welt seine Strafzeit verkürzen nach dem Strafvollzugsgesetz. Das ist der Punkt, auf den ich Wert lege. Bei uns nur um 6 Tage im Jahr. In Griechenland um mehr als 50%. In Griechenland besteht keine Arbeitspflicht. Auch darüber könnten die Strafvollzugsgesetze demnächst unterschiedlich entscheiden, ob man im Vollzug arbeiten muss oder nicht. In Griechenland besteht keine Arbeitspflicht. Wer dort arbeitet, kann seine Strafzeit um 50% verkürzen. Was hindert irgendeinen unserer Landesvollzugsgesetzgeber in Anbetracht knapper Kassen, die Entlohnung der Gefangenenarbeit mehr und mehr durch Strafzeitverkürzung erfolgen zu lassen? Und umso mehr unterscheiden sich dann die Strafen, die nach einem einheitlichen Strafgesetzbuch und strafrechtlichen Nebengesetzen einheitlich zu verhängen sind. Und damit komme ich zu der Frage,
Welche verfassungsrechtlichen Auswirkungen hat das, die mir gestellt worden ist? Ich weiß jetzt nicht mehr von wem. Die ist mir gestellt worden. Ich halte die verfassungsrechtlichen Auswirkungen für durchaus erheblich. Denn wenn ein Gesetzgeber eine Strafe androht für ein von ihm beschriebenes Delikt, dann muss diese Strafe in einem gerechten Verhältnis stehen, nach dem Rechtsstaatsprinzip, zu der Schwere dieses Delikts. Das heißt, er kann nur etwas verfassungskonform, verhältnismäßig androhen, wenn er die Schwere der Strafe kennt. Überlässt er die Ausgestaltung der Strafe 16 verschiedenen Landesgesetzen und entwickeln die sich, wie anzunehmen ist, auseinander. Es werden ja nicht alle bei dem bisherigen Vollzugsgesetz, das man ja auch bestehen lassen kann, weil als Land bleiben. Dann kann der Richter das nicht mehr, kann der Gesetzgeber das nicht mehr sehen und der Richter auch nicht. Und da komme ich auf den Punkt, der hier schon gelegentlich angesprochen worden ist. Wir haben ja nicht nur die Möglichkeit der Verlegung von Gefangenen, sondern es muss gefragt werden, wo wird denn die Strafe vollstreckt, die der Richter verhängt? Der Richter hat in seinem Land ein Strafvollzugsgesetz vor sich und das Strafgesetzbuch. Und dann könnte er natürlich denken, jetzt gucke ich mal, was dieses Strafvollzugsgesetz für Resozialisierungschancen bietet, wie hart diese Strafe im Übrigen ist, wie viel Strafübel ist das hier bei uns. Falsch. Der Richter ist nicht Herr der Strafvollstreckung. Er weiß letztlich nicht, wohin der von ihm Verurteilte kommt, in welches Bundesland. Denn noch einmal ja Freizügigkeit. Nämlich, besonders deutlich wird das bei der Strafaussetzung zur Bewährung. Der Richter setzt die Strafe, die Freiheitsstrafe zur Bewährung aus und die wird widerrufen nach 2, 3 Jahren oder 4 Jahren. Und wo wird die dann vollstreckt, die widerrufene Freiheitsstrafe? Da, wo sich der Verurteilte aufhält, da, wo er jetzt wohnt, da, wo er vielleicht Beziehungen, Familie und so weiter hat. Er kann also gar nicht wissen, insbesondere bei Strafaussetzung zur Bewährung, wo die von ihm verhängte Strafe vollstreckt wird. Und die ist jetzt nun, wie zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, von Land zu Land recht unterschiedlich. Denken Sie nur an diese Strafzeitverkürzung durch Arbeit. Das ist nur ein Punkt. Es gibt ganz viele andere mögliche Gestaltungen, die Schwere der Strafe betreffen. Er kann also die Strafe in Wirklichkeit nicht gerecht zumessen. Besonders deutlich wird das daran, dass wir das Prinzip der heimatnahen Unterbringung haben. Es gibt heute schon genügend Strafverteidiger, und zwar auch welche, die erst kurz diesen Beruf ausüben, die sagen einem, ich will jetzt mal nicht sagen, welches Land, wo das Gericht sich befindet, die sagen einem, der da und da verurteilt, jetzt melde dich mal schnell um zu deinen Eltern in den Nachbarland. Oder der weiß das schon. Es ist ja nicht so, dass wir immer nur Ersttäter im Vollzug haben. Wir haben ja ganz viele Rückfalltäter, nicht wahr? Die wissen das, wo sie am besten hingehen, wo der Vollzug die meisten Öffnungen bietet, wo die beste Gesundheitsversorgung für die Zähne ist, um den Punkt anzusprechen, der vorhin angesprochen worden ist, und so weiter. Und dann melden die sich um. Das muss vor der Einleitung der Strafvollstreckung erfolgen. Am besten macht man das noch so, dass es noch im Urteil steht, wo der jetzt wohnt. Und dann kommt er auch dahin. Und das halte ich für ganz bedenklich. Es ist manipulierbar. Es ist manipulierbar, wo man deine Strafe verbüßen muss. Oder auch von demjenigen, der die Strafvollstreckung betreibt, kann das gesteuert werden. Also, der Richter kann nicht wissen, wo die Strafe vollstreckt wird, folglich kann er nicht gerecht zumessen, da sehe ich erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Sowohl bei der Strafandrohung, die muss rechtsstaatlich in Ordnung sein, und der Richter muss wissen, welche Strafe, übrigens auch der Bürger muss wissen, welche Strafe ihm denn nun wirklich droht. Folglich habe ich hier Bedenken aus dem Rechtsstaatsprinzip und auch aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, und ich möchte die nicht allzu gering geschätzt wissen. Was ich sehe, ist nach wie vor die Gefahr des Auseinanderklaffens von Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Jugendgerichtsgesetz und den entsprechenden Vollzugsgesetzen. Bei der Strafprozessordnung sehe ich ebenfalls eine sehr große Gefahr, wenn wir Landesuntersuchungshaftvollzugsgesetze bekommen. Es liegt in der gegenwärtigen Tendenz, den Vollzug der Untersuchungshaft zu verselbstständigen, und von der Strafprozessordnung zu lösen. Das ist sehr unglücklich, denn die Untersuchungshaft ist eine strafprozessuale Zwangsmaßnahme, gerichtet auf Verwirklichung oder Ermöglichung des Strafprozesses, Verhinderung von Flucht und Verdunklungshandlungen. Und folglich besteht da ein funktionaler Zusammenhang. Und den kann am besten derjenige beurteilen, der mit diesen Akten vertraut ist. Diese Akten, die dauernd geführt werden, während des ja nun laufenden Prozesses. Und deswegen sieht die bisherige Strafprozessordnung ein ausschließliches Entscheidungsrecht des mit der Sache befassten Richters vor. Das ist sehr funktional. Wenn man das jetzt unterschiedlich verteilt und vielleicht sogar in Untersuchungshaftvollzugsgesetzen den Richtern wegnimmt, haben wir eine deutliche Diskrepanz, die zu beheben der Bund nicht in der Lage ist. Es steht den Landesgesetzgebern doch frei, von mir aus sogar böswillig, wenn ich jetzt mal das rein theoretisch bringe, von den Bundesgesetzen wirklich abzuweichen, weil sie ein anderes Konzept haben oder weil sie auf Kosten achten oder das Konzept der Bundesrepublik für eben nicht geeignet halten. Und hier
Herr Professor Seebode, darf ich Sie dann auch bitten, zum Schluss zu kommen?
Wir müssen uns ein bisschen. Ich bin schon beim Schluss.